Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jesus ist auf der Flucht. Er flieht vor einer großen Menschenmenge, die etwas mit ihm machen wollen. Und nur indem er über das Wasser läuft, entkommt er ihrem Griff. Was vielleicht etwas dramatisch klingt, war in Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht so gefährlich. Aber ich möchte, bevor ich den Predigttext für heute euch vorlese, ganz kurz die Vorgeschichte dieser Begegnung erzählen. Unserem heutigen Text aus Johannes 6 geht voran, dass Jesus einer riesigen Menge an Menschen zu essen gibt. Ein Junge bringt eine kleine Brotzeit vor, ein paar Fische, ein paar Brote. Und auf wundersame Weise vermehrt Jesus das Essen, sodass alle satt werden. Das sorgt mächtig für Erstaunen. Was für ein außerordentliches Wunder. Und das Besondere an diesem Wunder ist, sind nicht nur einzelne Menschen, die davon betroffen sind. Es wird nicht nur ein Einzelner geheilt. Es wird nicht nur einem Einzelnen geholfen. Nein, die ganze Menschenmasse, die ihm folgt, erlebt es. Jeder profitiert davon. Die Leute haben gemerkt, hier passiert etwas Großes. Dieser Jesus, er ist nicht nur ein Wunderheiler und ein Wanderprediger. Nein, da steckt noch mehr dahinter. Das, was er tut, ist nichts Normales. Nach der Speisung der Menschenmenge sagen die Leute untereinander, das ist wirklich der Prophet, der da kommen soll. Moment, welcher Prophet soll da kommen? Mose hatte dem Volk Israel damals einen Propheten angekündigt. In 5. Mose 18 lesen wir, einen Propheten wie mich, wie Mose, wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören. Diese Ankündigung, dass Gott irgendwann jemand Besonderen schicken würde, wird in den weiteren Büchern des Alten Testaments immer wieder wiederholt und weiter ausgeführt, wer dieser Mensch sein soll. Auch viele der alttestamentlichen Propheten kündigen immer wieder eine Person an, die Israel retten würde. Ein Gesandter Gottes, ein Gesalbter, ein Christus. Und nach diesem Wunder der Speisung der 5000 sagen die Leute, dieser Jesus ist der, auf den wir warten. Das ist der erwartete Retter. Ich habe versucht, ein Beispiel zu finden aus unserer heutigen Zeit, irgendwas, was wir auch so erwarten, wo wir auch so eine Erwartungshaltung haben, auf jemanden, der ankommen muss und dann sind alle Probleme gelöst. Dann ist endlich alles wieder im Reinen. Mir ist kein wirkliches Beispiel eingefallen. Man kann vielleicht sagen, jemand, der gerade jemanden kennenlernt, ja, wenn man in der Dating-Phase ist, dann denkt man, oh, wenn wir endlich zusammen sind, dann ist meine Welt wieder heil. Oder ich musste an Donald Trump denken und eine gewisse Gruppe in Amerika, die denken, oh, Amerika geht den Bach runter und wir brauchen nur diesen einen Präsidenten und er bringt Amerika wieder zur alten Größe zurück. Irgendwie so muss diese Erwartungshaltung damals bei den Juden gewesen sein. Ja, es gibt jemanden, der angekündigt ist und wenn der kommt, dann wird alles gut. Dieser Jesus ist der erwartete Retter, haben sie also gesagt. Warum muss nun Jesus vor der Menge fliehen? Im Text heißt es weiter, Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Menschen hatten gesehen, was er getan hatte, wer er war. Und darum gab es in ihrer Vorstellung nur einen Weg vorwärts. Jesus musste König werden und endlich Israel befreien. Schließlich war er der Retter, der diese feindliche Herrschaft beenden sollte. Endlich die Römer aus dem Land jagt. Aber anscheinend war das nicht die Vorstellung, die Jesus von sich hatte. Jesus hatte andere Pläne, daher zieht er sich zurück Und dann kommt noch eine Geschichte, wo er übers Wasser läuft. Aber auf jeden Fall ist das das Setting, das, was unserem Predigttext vorausgeht. Die Szene ist also eine Menschenmenge, die Jesus als ihren erwarteten Retter ansieht und ihm zu dem machen will, den sie sich als Retter vorstellen, nämlich einen König, der politische Befreiung bringt. Jesus konnte zwar etwas Abstand gewinnen, ist praktisch, wenn man übers Wasser laufen kann, aber die Menge trifft ihn trotzdem erneut. Und jetzt kommt unser Predigttext aus Johannes 6 ab Vers 25. Auf der anderen Seite des Sees fanden sie Jesus dann auch. Sie sind übrigens mit Booten übergesetzt, also die sind nicht übers Wasser gelaufen. Sie haben gesagt, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Als ich diese letzte Antwort der Menschen damals gelesen habe, wo bleibt der Beweis? Lass uns noch ein Wunder sehen. Dann erinnert mich das an Kinder, die einen Zaubertrick sehen. Vor einiger Zeit waren wir mal bei einer Familienfeier und es waren zwei Jungs da, 6 und 8 Jahre vielleicht. Und ich habe denen einen ganz simplen Trick gezeigt. Ja, man nimmt eine Münze und man reibt sie auf dem Arm und wie auf magische Weise verschwindet die Münze und dann kann man sie hinterm Ohr oder in der Hosentasche oder wo auch immer wieder hervorholen. Eigentlich ein ganz simpler Zaubertrick. Und wie Kinder nun mal sind, sie waren begeistert. Oh, cool. Und dann der Ausspruch. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Sie wollen dieses High, dieses Gefühl des Erstaunens, der Begeisterung, der Kitzel des Magischen immer nochmal erleben. Sensationslust. Und an das habe ich mich erinnert, als ich die Antwort dieser Menschen hier gelesen habe. So ein bisschen reagieren sie hier auch. Wenn wir dir glauben sollen, dann mach noch mal ein Wunder. Ich will noch mal sowas sehen. Was erwarten die denn? Er hat gerade 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Reicht das nicht? Wo bleibt der Beweis? Witzig, oder? Sie sagen uns, das reicht uns nicht. Lass Brot vom Himmel fallen. Dann glauben wir dir. Aber wie oft gehen wir mit der gleichen Perspektive zu Gott? Bei dem Seminar letztens mit Dave Kennard zum Thema Gottes Stimme hören, hat er eine valide Aussage gemacht. Oft reden wir nur mit Gott, wenn wir etwas wollen. Wir geben eine himmlische Bestellung auf und warten, dass Gott uns unsere Wünsche erfüllt. Das ist natürlich etwas überspitzt gesagt, aber zum Teil stimmt es. Ich erlebe es ja in meinem Leben. Ich bete oft in den Momenten, in denen ich etwas von Gott brauche. Ah, Gott, nimm diese Sorge von mir. Gott, vergib mir, wenn ich was falsch gemacht habe. Gott, lass das Gespräch, das ansteht, gut verlaufen. Gib mir die richtigen Worte. Herr, gib mir Inspiration für die Predigtvorbereitung. Die Frage von uns Menschen ist, Jesus, was kannst du für uns machen? Wir kommen mit unserem Leben zu Jesus und sagen, Jesus, du würdest noch da und da ganz gut reinpassen und ich brauche dich vielleicht hier und dort. Und ich wünsche mir das von dir und will, dass du mich versorgst. Und es ist ja auch nicht ganz falsch. Unsere Bedürfnisse und Wünsche liegen ja Gott am Herzen. Mein Punkt ist nicht, dass wir nicht mit unseren Anliegen zu Gott gehen dürfen. Auf keinen Fall. Natürlich können wir unsere Anliegen vor ihn bringen. Das ist ja auch Teil der Beziehung zu Gott. Das wünscht er sich ja auch. Aber wenn das alles ist, wenn wir nur in diesen Momenten beten, dann schießen wir am Ziel vorbei. Jesus sagt den Menschen damals, das passt nicht ganz. Im Zentrum steht nicht, was ich für euch tun kann, sondern etwas anderes. Seine Antwort an die Menge ist, und da geht unser Predigttext weiter, Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Hier kommen wir zum Zentrum der ganzen Erzählung über das Wunder der Brotvermehrung. Die Menschenmenge, der Dialog von der Menge mit Jesus über das Brot, jetzt kommt es alles zu dem einen Punkt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Im Zentrum steht, wer Jesus ist. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache. Ja, aber Moment mal, es war ja vorher schon klar, wer Jesus ist. Die Menschen haben ja vorher schon gesagt, wir erinnern uns, er ist der Prophet, der angekündigt wurde. Die Leute wussten es doch schon. Sie haben ja schon irgendwie erkannt, dieser Jesus, der ist jemand. Das stimmt. Aber ihre Schlussfolgerung war falsch. Sie gingen zu Jesus, meinten erkannt zu haben, wer er ist, und brachten ihre Vorstellung davon mit, wie es jetzt weitergehen muss. Wir machen ihn zu einem König, er stellt Israel wieder in seiner alten Herrlichkeit her und uns wird es endlich gut gehen. Er wird uns so viel Brot geben, wie wir wollen. Die Menschen bringen den Vergleich mit dem Manna, dem Brot in der Wüste. Wir haben die Geschichte eben in der Lesung gehört. Sie sagen, Jesus, du bist der neue Mose. Also versorg du uns auch wie Mose damals in der Wüste. Ihre Denke war, Gott hat damals Mose geschickt und der hat das Manna, das Brot vom Himmel organisiert. Er hat ihre Wünsche erfüllt. Und jetzt ist Jesus der von Gott geschickt wurde. Also soll Jesus das organisieren und Jesus die Wünsche erfüllen. Aber der Punkt, den Jesus macht, ist folgender. Ich bin der kommen soll, aber ich stelle alles auf den Kopf. Ich passe nicht in eure vorgefertigten Vorstellungen. Ich bin sowohl der, den Gott sendet, als auch die Gabe an euch, das Brot. In mir kommt alles zusammen. Gott, der Mensch, auf den ihr wartet, und die Rettung, die dieser Mensch bringen soll. Das alles bin ich. Es ist nicht nur eine Wiederholung der bekannten Geschichte, es ist das Ziel, auf das alles bisherige hingedeutet hat. Es ist etwas radikal Größeres. Jesus sagt, ihr Menschen, ihr wünscht euch das Brot zum Essen, das nur zum Überleben dient. Ich gebe euch Brot, das wirkliches Leben gibt. Ihr Menschen wünscht euch einen Propheten von Gott. In mir kommt Gott selbst zu euch. Ihr Menschen wünscht euch Befreiung von der feindlichen Besatzungsmacht. Ich bringe euch Befreiung von der wirklichen Unterdrückung durch die Sünde und durch die dunklen Mächte, die dahinter stehen. Jesus will unsere Perspektive aufbrechen, damals wie heute. Wie oft sind wir doch wie die Menschen in der Menge damals? Wir sehen mit unserem begrenzten menschlichen Horizont und denken an menschliche Dinge. Wir fragen danach, was kann Gott für uns tun? Ohne Gott kann ich ganz gut leben, aber mit Gott geht's mir vielleicht noch ein bisschen besser. Jesus wird zu einem Add-on, zu einem nice to have, ein Mittel zum Zweck. Aber Jesus fordert uns heraus. Das ist die große Herausforderung. Wenn du mich erkennst, wenn du erkennst, wer ich wirklich bin, sagt er, dann verändert sich alles, auch deine Wünsche an mich. Was ist es, was Gott uns fordert, fragen die Menschen damals. Wie können wir Gottes Willen tun? Jesu Antwort ist, glaubt an mich. Glaubt daran, dass Jesus wirklich der ist, der er zeigt und der er behauptet zu sein. Aber versucht nicht, eure eigenen Erwartungen und Vorstellungen über ihn drüber zu stülpen. Seid offen für etwas radikal Neues. Das ist die Herausforderung von Jesus. Und es ist gar nicht so einfach. Ich kenne das von mir selbst, von verschiedensten Dingen, auch ganz kleine Dinge im Alltag. Das fängt ja schon beim Spülmaschine einräumen an. Ja, wie viele von uns haben eine genaue Vorstellung davon, wie die Spülmaschine eingeräumt werden soll? Und dann zieht man in eine WG oder man heiratet und man stellt fest, Mensch, es gibt jemand, der einen da ein bisschen herausfordert vielleicht. Und so geht's doch auch in vielen anderen Lebensbereichen, auch in viel wichtigeren Themen als jetzt bei der Spülmaschine. Eine Begegnung mit Jesus verändert unsere Vorstellung davon, was ein gutes Leben ist oder was wirklich wichtig im Leben ist. Das braucht eine Veränderung unseres Herzens. Ich möchte euch als Anstoß geben, zu überlegen, wo kommen wir wie die Menschenmenge zu Jesus und bringen unsere eigenen Vorstellungen mit, wie er zu handeln und zu tun hat, was er zu tun hat. Haben wir in unserem Leben auch Situationen, in denen wir uns vorstellen, wenn Gott gut ist, wenn er mich lieb hat, wenn er wirklich Gott ist, dann muss oder soll er jetzt so handeln? Die Herausforderung ist, unser Denken von Jesus verändern zu lassen. Er sagt, schau erst auf das, wer ich bin. Glaube an mich. Vertrau mir. Und dann werde ich dir das geben, was du wirklich brauchst. Es ist vielleicht nicht das, was du vorher dachtest oder dir gewünscht hast, aber es ist das, was dich wirklich leben lässt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.